Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Herzlich willkommen zum zweiten Lichtspielhaus Weihnachtsspecial. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und gut, dass wir es dieses Jahr wieder geschafft haben, uns zusammenzufinden in der besinnlichen Zeit. Hallo Kai, hallo Moritz.
Hallo Chris, Jungs. Danke für diese weihnachtliche Anmoderation.
Ja, danke für dein Ho, 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 das lassen wir ja auch drin.
Oh nee, komm, das ist doch zu albern. Das möchte ich nur ungerne.
Okay.
Das war doch gar nicht Kai, sondern der Nikolaus oder der Weihnachtsmann.
Genau, ja, das war ich ja gar nicht. Genau, das ist ja dann vielleicht, wenn wir mal irgendwann eine Outtakes-Folge machen.
Ja, wir haben heute den Sondergast, ne, den dafür. Weihnachtsmann dabei. Hallo Weihnachtsmann, wie geht's dir?
Ho, ho, ho. Na gut. Ich habe viel Weihnachtsstress, die ganzen Geschenke.
Aber also das konnte ich noch einrichten hier, ne? Die Aufnahme.
Man muss wirklich sagen, wenn einer die Weihnachtsmannstimme hat von uns, dann ist es Chris, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall. Ich wäre mehr so das Christkind.
Ich wollte auch gerade sagen, ich finde das auch schon wieder kontrovers. Also ich finde, in Lichtspielhaus kommt entweder das Christkind oder niemand.
Genau, wir lassen uns hier nicht von Coca-Cola irgendwie einspannen, um den Weihnachtsmann zu promoten. So nicht.
Nein,
so, Moment.
Kleiner Spaß am Rande.
Hier nochmal ein kleiner Fun-Fact, den ich auch bereits mal erzählt habe im privaten Umfeld. Und zwar, Coca-Cola hat den Weihnachtsmann nicht erfunden. Wie? Und das beweist auch bereits der erste Weihnachtsfilm, den es jemals gab, von 1898, Santa Claus, wo der Weihnachtsmann also die Geschenke verteilt. Und er sieht es natürlich schwarz-weiß, aber ansonsten sieht er schon so aus wie der Weihnachtsmann, den angeblich Coca-Cola geprägt hat.
Interessant. Dann habe ich jetzt auch noch einen zweiten spannenden weihnachtlichen
Fakt. Ich bin geschockt.
Nämlich das Weihnachtsfest, was man so, wo wir ja auch gleich zu sprechen kommen darauf, wie es so dargestellt wird in manchen Filmen in amerikanischen Familien, war nämlich noch bis vor circa 150 Jahren in den Vereinigten Staaten, die ja sehr protestantisch geprägt waren und sehr kalvinistisch geprägt waren, als katholischer Faulenzerfeiertag verpönt und wurde überhaupt nicht gefeiert. Und da, sieht man mal, wie sich das auch historisch wandelt, ne?
Das ist direkt sehr interessant, wie wir hier in die Folge reingehen. Vielen Dank, Kai. Das wusste ich auch noch nicht, aber Faulenzer-Feiertag finde ich gut.
Ja, finde ich auch.
Was machen wir denn heute in unserem zweiten jährlichen Weihnachtsspecial? Letztes Jahr haben wir keins gemacht, aber vorletztes Jahr.
Ja, wir haben uns überlegt, dass wir nochmal, jeder sich einen Weihnachtsfilm oder ich glaube sogar vier Stück haben wir ausgesucht haben oder den wir mit Weihnachten in Verbindung bringen, über die wir nochmal ein bisschen tiefergehend sprechen möchten, wo wir ja in unserer ersten Weihnachtsfolge 2021 nur so ein bisschen angeschnitten haben, unsere favorisierten Weihnachtsfilme, da hatte ja jeder zwei oder drei sogar, wollen wir jetzt heute ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
Genau, also erstmal muss man sagen, bin ich wirklich stolz, dass wir schon sagen können, dass wir über Folgen sprechen, die schon 2 Jahre alt sind. Das heißt ja, dass wir unser damaliges Corona-Spaßprojekt immer noch durchziehen, ja, und wieder ein weiteres Jahr absolvieren. Da hatte ich auch Danke an die ganze Hörerschaft. Und da haben wir ja alle Filme so ein bisschen angeschnitten, aber genau, heute wollen wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen bei einigen Werken, das stimmt.
Und wir werden heute auch Filme behandeln, die wir zum großen Teil in der damaligen Folge nicht behandelt haben. Bis auf einen.
Das ist auch richtig, genau. Mit welchem wollen wir denn starten? Wollen wir chronologisch zeitlich starten?
Genau, also das ist wahrscheinlich das Einfachste. Und wenn wir das machen, dann ist der erste Film sozusagen der wirklich einer der Klassiker im deutschsprachigen Raum, und zwar 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, der nach meinen Recherchen aus dem Jahre 1973 stammt.
Ist korrekt, ja.
Sehr gut. Ne? Eine Koproduktion der DDR zusammen mit der Tschechoslowakei, die, ja, ich denke mal, viele Leute natürlich gesehen haben oder auch mehrfach, die ja, wo es immer auch dieses Meme gibt, dass es wirklich jedes Jahr ungefähr 25 Mal auf den Öffentlich-Rechtlichen läuft, also dass man wirklich auch ohne Streaming-Dienst sozusagen den Film gar nicht verpassen kann, wenn man den überhaupt sehen will.
Ja, und das ist ja auch der Film, den wir schon in unserer ersten Weihnachtsfolge angesprochen haben, meines Wissens nach.
Ja, und ich meine, dass Mauritz ihn damals auf Platz 1 seiner Top 3 Weihnachtsfilme gepackt hatte.
Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, wie das war. Und genau, das war ja vor 2 Jahren und dann, Kai, hast du ja auch gesagt, dass du das alles sehr spannend fandest. Hast du dir denn mittlerweile nachgeholt?
Ja, da kann ich mich gerade machen und ehrlich sagen, nö. Den habe ich mir seitdem noch nicht angeschaut. Also, wenn ich so drüber nachdenke, ich kenne den natürlich, habe ich bestimmt damals auch schon gesagt so, aber ich weiß nicht, ob ich den mal wirklich chronologisch von Anfang zum Ende gesehen habe. So, aber ja. Deswegen leider, sorry von meiner Seite, habe ich mir seitdem noch nicht angeguckt.
Ja, aber nicht so schlimm. Du hast schon gesagt, auch wenn man den nur szenisch oder szenenweise kennt, hat man doch das Gefühl, dass man den ganzen Film irgendwie einigermaßen drauf hat, was ja daran liegt, dass natürlich die Handlung extrem stark auf das Aschenputtel-Märchen angelehnt ist, wenn nicht sogar größtenteils genau übereinstimmt. Und ich habe den damals recht kürzlich erst entdeckt, oder was heißt entdeckt, gesehen das erste Mal. Und deswegen hatte ich das Glück, dass ich da relativ ohne ja diese Nostalgiebrille drauf geguckt habe, der natürlich auch dazu beiträgt, dass es vielen sehr gut gefällt, weil klar, ne, viele haben den in ihrer Kindheit schon gesehen und der ist ja eben, wie gesagt, auch schon etwas älter. Aber war bei mir nicht so und trotzdem hat der Film mich sehr berührt. Genau. Ja, kurze Zusammenfassung für die, die ihn noch nicht kennen. Es geht um das Aschenbrödel, das ja nach dem Tod ihres Vaters nur noch ihren Schimmel, den Nikolaus und ihren Hund und eine kleine Schmuckstatue hat und der auf dem Gutshof ihrer Stiefmutter lebt und dann eines Tages auf den Prinzen trifft, der in einem nahegelegenen Schloss einen Hofball abhält und die Stiefmutter hat natürlich dann den Plan, eine ihrer Töchter mit dem Prinzen zu verkuppeln. Das gelingt aber vielleicht nicht ganz so gut und Aschenbrödel spielt auch noch eine Rolle dabei. Ja, gut, ich meine, was dann passiert, können sich viele denken, aber genau. Chris, du hast ihn aber gesehen, richtig?
Also es ist die Cinderella-Geschichte praktisch, ne?
Ja, Aschenputtel, ne?
Aschenputtel oder Cinderella ist ja dasselbe, auch, ne? Meine ich, soweit ich weiß. Ja, also damals, vielleicht hast du es auch gerade verwechselt, hatte ich den Film noch nie gesehen.
Ach krass.
Kai hatte ihn damals auch schon gesehen, glaube ich. Zumindest hat er es in der Folge gesagt und hat er ja jetzt auch nochmal so behauptet, zumindest.
Habe ich damals einfach gesagt, ich habe den gesehen so?
Ich meine ja, aber ist ja auch egal. Aber du okay, meinst ja, dass du ihn schon mal irgendwie früher...
Ja, also ich bleib dabei, dass ich den wahrscheinlich schon mal gesehen habe, nur jetzt in jüngerer Vergangenheit nicht so. Oder ich weiß nicht, ob ich ihn am Stück mal gesehen habe.
Man kommt ja auch kaum drum rum.
Ja, wie dem auch sei. Was ja interessant ist, was du zu Anfang gesagt hast, dass man da ja nicht drum herum kommt, aber irgendwie haben wir 3 es ja dann doch irgendwie geschafft, weil du hattest ihn ja dann erst kürzlich gesehen, vor 2 Jahren. Ich habe ihn jetzt erst gestern das erste Mal komplett gesehen. Und Kai weiß ja auch nicht, ob er ihn komplett gesehen hat. Also irgendwie sind wir ja trotzdem drum herum gekommen, obwohl ich sagen muss, nachdem ich ihn gestern gesehen habe, es kann sein, dass ich den als Kind auch schon mal gesehen habe.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, dass ich das mit den ganzen, weil diese DEFA-Märchen, die so in der DDR produziert wurden oder von der DDR auch koproduziert wurden teilweise, die habe ich sehr viele gesehen als Kind. Und deswegen weiß ich nicht, ob der da auch irgendwann mal dabei war. Kann sein.
Ich frage mich auch, ob das vielleicht auch mit der DDR-Produktion des Films zu tun hat, dass der vielleicht jetzt bei uns in Westdeutschland nicht so diesen Kultstatus hat, wie er ihn vielleicht anderswo hat. Aber das jetzt nur als offene Frage irgendwie.
Ja, ich denke, dass der erst dann ab den 90er Jahren vermutlich auch im Westfernsehen gezeigt wurde.
Ja, und das aus, ne? könnte man ja mutmaßen, ob vielleicht da diese Teilung bei der Wertschätzung des Films nach wie vor ein bisschen besteht, so dass der vielleicht hier dann nicht so Fuß fassen konnte wie in den ehemaligen DDR-Bundesländern.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der hier, ich wollte sagen, hier im Westen weniger bekannt
war.
Kann man ruhig sagen. Weiß ich gar nicht so genau.
Ich habe es gerade recherchiert. Ich habe gerade nur überlegt. Ja. Ja.
Er hatte in der DDR im März 1974 seine Premiere und in Westdeutschland im Dezember 1974.
Okay, ja, dann spannend. Ist die These eigentlich widerlegt. Okay.
Ein Exportschlager. Ja. Chris, würdest du denn sagen, dass dieser große Bekanntheit diesem Film, also dass die verdient ist? Kannst du auch nachvollziehen? Nee?
Nö. Also, ich habe auch gedacht, also klar, in der DDR, man hatte ja nichts, ne? Und
wow.
Klar, also ich glaube, dass schon, auch wenn der in Westdeutschland gezeigt wurde, trotzdem wurde ja in der DDR, wurden ja auch DDR-Produktionen vermehrt gezeigt. In Westdeutschland wurden ja auch andere Produktionen dann noch gezeigt, die ja in der DDR nicht gezeigt wurden. Und von daher glaube ich, dass viele dieser Märchenfilme doch auch in den, ich sage mal, neuen Bundesländern heutzutage einen höheren Stellenwert haben, weil die einfach dort sehr oft gezeigt wurden. Da ja die westlichen Propagandafilme nicht gezeigt wurden. Könnt ihr nachvollziehen.
Ja, schon. Aber ich finde schon, dass das ein toller Film ist für sein Alter, der durch eine extrem hohe Detailverliebtheit besticht, tolle Kostüme. Da wurden auch keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, die nutzen ja auch viel Fake-Schnee tatsächlich, ne? Ich habe gelesen, die hatten da so ein paar Schneeprobleme und haben dann teilweise Fischmehl genommen. Deswegen ist am Set wohl auch ein bisschen komisch gerochen hat, aber auf jeden Fall hat man gesehen, die Leute waren mit Herzblut dabei, ne? Und natürlich gibt es den überragenden Soundtrack, ja, der dazu führt, dass natürlich der Film bis heute jedem im Ohr bleibt. Den Soundtrack fandst du aber auch toll, oder Chris? Komm, jetzt darfst du mich nicht enttäuschen.
Nee, den mochte ich auch nicht. Das war immer so ein Geklimper und immer das Gleiche auch. Der Soundtrack wurde viel zu oft benutzt, wie ich finde. Nein, also ich fand den Film jetzt nicht furchtbar oder so.
Ich bin geschockt.
Aber ich kann auf jeden Fall nicht nachvollziehen, warum der jetzt einen höheren Stellenwert hat, wie beispielsweise die anderen DEFA-Märchen, die damals produziert wurden. Zum Beispiel, ich kann mich gut erinnern an Das kalte Herz zum Beispiel, den ich in der Kindheit geguckt habe. Der hat mich damals richtig, richtig erwischt, weil der auch ganz schön heftig war. Die Geschichte vom kleinen Muck zum Beispiel, der vielleicht heutzutage auch nicht mehr ganz politisch korrekt ist, oder Frau Holle. Aber das sind halt auch so Sachen, die halt auch ähnlich sind, also auch so Märchenfilme. Und ich finde, die haben auch eine ähnliche Produktionsqualität. Und ich kann dann auch nicht nachvollziehen, warum der jetzt als Cinderella- oder Aschenputtel-Geschichte sich von den anderen Verfilmungen, sag ich mal, abhebt.
Ja, ich denke mal, das liegt einfach durch diese... Also ich habe auch gelesen, dass er ursprünglich als sozusagen Sommerfilm geplant war, aber dann eben im Winter produziert wurde und deswegen einfach wahrscheinlich einfach mit den Leuten eher mit Weihnachten verbunden wird. Also ist natürlich ganz klar, wenn er nicht jedes Jahr Weihnachten gezeigt werden würde oder so, hätte er natürlich nicht diesen... Also dieser Kultstatus ist schon nicht so ein Kreislauf. Also einerseits wird er immer Weihnachten gezeigt, dadurch wird er immer kultiger und so. Wahrscheinlich ist auch ein bisschen Zufall, dass genau dieser Film diesen riesen erfahren hat. Klar, du hast schon recht, wahrscheinlich also es ist merkwürdig, dass gerade dieser Film von den ganzen Filmen am meisten abhebt. Aber ich kann es schon nachvollziehen, weil natürlich klar, eine weihnachtliche Stimmung verbreitet, ohne jetzt krass weihnachtlich zu sein, ne? Außer vielleicht, dass eben das Pferd von ihr Nikolaus heißt, aber was ich an dem Film einfach sehr gerne mag, natürlich bin ich auch großer Märchenfan. Und ich finde, dass Aschenbrödel sich von der klassischen Märchenprinzessin ganz schön abhebt. Also das ist wirklich, gerade für die Zeit, wo der rauskam, finde ich eine extrem, also ja gut, meistens ist ja dieses Schlagwort starke Frauenfigur immer so ein bisschen negativ behaftet, nach dem Motto, hey, warum musst du extra betonen, dass das eine starke Frau ist? Aber in dem Fall ist ja wirklich eine einfache Magd, die eigentlich nichts wirklich hat, ne? Und einfach durch ihre überragenden Fähigkeiten und ihren Scharfsinn und ihre freche Art einfach ihren Weg geht und den Prinz erobert, besser reiten kann, besser jagen kann und sozusagen sich auch nicht unterkriegen lässt von ihrer Stiefmutter. Ich glaube, das ist einfach ganz schön. Also, dass sie sozusagen ihr Glück selber in die Hand nimmt und mit Witz und Charme immer agiert, Leute austrickst und so. Ich finde, sie ist einfach eine charismatische Figur, diesem letztendlich Märchen.
Also es ist auf jeden Fall eine klassische so From Rags to Riches Story, sage ich mal. Also so von einer sehr gebeutelten Figur, die wenig hat, so, ja, die dann den großen Aufschwung, sage ich mal, erlebt. Ich finde das aber jetzt an der Stelle auch interessant. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein roter Faden, der sich durch diese Folge ziehen könnte. Dass vielleicht ja auch einfach Nostalgie es ist, was dem Film so den Kultstatus beschert. So, dass man sich an die gute alte, also die vermeintlich gute alte Zeit erinnert, irgendwie vielleicht, an der ja auch viele Leute, also in der viele Leute. Oder, warte, wie sage ich das jetzt? Also viele Leute, die heute älter sind, sich erinnern an ihre Kindertage, als sie den Film geschaut haben und dann dieses wohlige Nostalgiegefühl irgendwie an vergangene Weihnachten aufkommt und dass deswegen der heute noch so einen guten Stellenwert hat. Das könnte ich mir da in dem Fall vorstellen, weil wir ja jetzt eigentlich alle der Meinung sind, dass der nicht, also nicht so herausragend ist jetzt per se. Ne, wisst ihr, was ich meine?
Ja, aber ich finde schon, also ich finde den schon ziemlich herausragend. Ich glaube aber wirklich, dass ein Riesenfaktor wirklich die Musik ist. Du hast gerade gesagt, dass es einen so ein bisschen auch an die Kindheit erinnert. Auch wenn man den Film das erste Mal sieht, finde ich, hat dieser Film so einen nostalgischen Sound. Und das liegt tatsächlich daran, habe ich recherchiert, dass der Komponist ist Karel Svoboda, hoffentlich richtig ausgesprochen. Und der hat auch die Musik gemacht für die deutschen Versionen oder die deutschen, für Nils Holgersson und Vicky und die starken Männer. Die ja auch einen sehr eigenen Sound haben. Ich weiß nicht, wie ihr die als Kind so verfolgt habt. Ich habe beide Sendungen sehr gerne geschaut und die Soundtracks aus beiden Sendungen sind wirklich überragend.
Das stimmt.
Wenn man diese Verbindung weiß, finde ich, dann merkt man schon eine Gemeinsamkeit. Ich kann Chris verstehen, dieses Main-Theme von diesem Film wird schon sehr oft gespielt, das stimmt. Aber ich finde auch immer so ein bisschen abgewandelt. Also es gibt auch eine Variante im Film, wo Aschenbrödel so ein bisschen, sag ich mal, nachdenklicher ist und es gibt diese Naturaufnahmen, wo sie da rumläuft oder reitet und sie summt das so ein bisschen und so. Und ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber gerade dieser Naturbezug und so, das hat mich schon gecatcht, muss ich sagen. Und es gibt ja im Film auch noch eine ganz tolle Verfolgungsjagd, ne? Auch noch ein Riesenfaktor, warum der Film so gut geworden ist am Ende. Ich kann aber Chris Punkte total verstehen. Natürlich ist es wahrscheinlich ein Film, der seinem Hype, also, es ist jetzt natürlich kein 10 von 10 Film, so, da hast du natürlich recht. Aber ich finde schon, dass man auch nachvollziehen kann, warum dieser Film so eine Tradition hat, wobei, wie wir gerade schon gesagt haben, ist es bestimmt so ein Teufelskreis oder Kreislauf besser gesagt, dass halt eben der Film durch diesen Kultstatus auch den Kultstatus behält, sozusagen. Wisst ihr, wie ich meine? Der muss sich ja keinem Vergleich unterziehen, so.
Ja, klar. Ja, und er ist ja jetzt auch schon direkt 50 Jahre alt in diesem Jahr. Von daher passt das ja, dass wir auch über den reden. Und es gab tatsächlich auch in einigen Kinos, wie ich gerade gelesen habe, Sondervorstellungen zu dem. Also der füllt dann auch immer noch die Kinos, wenn er nochmal gezeigt wird. Und das ist ja auch ein günstig produzierter Film, sage ich mal, gewesen. Du hast die Kostüme angesprochen, Mautz. Mhm. Ich finde, die sahen schon ein bisschen billo aus.
Okay, die hatten noch nichts.
Ja, die hatten nix. Nee, also der ist charmant gemacht auf jeden Fall. Der hat diese winterliche, schöne Atmosphäre definitiv. Aber es ist halt trotzdem, auch wenn, sag ich mal, Aschenbrödel ein bisschen kecker ist vielleicht und nicht so unterwürfig wie jetzt zum Beispiel in dem Disney-Cinderella-Film oder so oder in der Originalgeschichte. Aber es ist ja auch eine adaptierte Geschichte, glaube ich, ne? Oder? Also Aschenbrödel ist ja nochmal eine Adaption von Aschenputtel gewesen, soweit ich weiß.
Ja, das stimmt, ein bisschen eine andere Version wahrscheinlich. Es gibt auch ein paar Details, die anders sind. Hier sind es ja magische Nüsse, in anderen sind es ja, glaube ich, keine Ahnung, Mann.
Genau, also praktisch das Märchen, auf dem das basiert, ist schon eine Abwandlung von dem Aschenputtel von dem.
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich das Original. Wobei ja auch die ja auch sozusagen viele Geschichten auch nur gesammelt haben und nicht selber geschrieben haben. Insofern, wer weiß, wo die Geschichte ihren Ursprung gefunden hat. Aber klar, natürlich ist das nur eine Adaption, ja.
Aber dennoch, auch wenn, wie du ja sagst, der dann ein bisschen progressiver ist, dadurch, dass das Aschenbrödel ein bisschen selbstbewusster vielleicht agiert als ein Aschenputtel. Ist ja trotzdem, geht's ja trotzdem noch hier um den Prinzen. Also die Royalen werden ja trotzdem nicht hinterfragt im Film. Und der Prinz ist ja auch eigentlich ein, also der ist ja auch keine tolle Figur jetzt, finde ich. Aber trotzdem findet sie ihn ja nice und tut ja auch alles dafür, um dem Prinzen zu gefallen. Und der Prinz hat ja dann die Wahl und dem gibt sie sich ja dann auch hin, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so unterwürfig zu ihm ist, aber das scheint ja der Prinz dann auch nicht zu mögen. Aber ja, ich finde, es ist trotzdem noch eine relativ klassische Märchenhandlung, die halt so diese vorherrschenden, ja, dieses Vorherrschende nicht hinterfragt.
Da hast du auf jeden Fall recht. Wahrscheinlich einfach, gut, so war es sozusagen in dieser Zeit, wo das Märchen spielt, wahrscheinlich einfach. Wobei ich schon finde, dass sie und der Prinz schon eine gewisse Chemie haben, auf jeden Fall. Also man kann jetzt nicht sagen, der Prinz ist voll der, ne, also ich finde nicht, dass der jetzt irgendwie unsympathisch ist oder so. Kann ich jetzt auch nicht sagen.
Okay.
Aber interessant, dass du da diese gesellschaftliche Dimension nochmal angesprochen hast, Chris. Habe ich jetzt gerade auch ehrlicherweise gar nicht drüber nachgedacht, einfach in diesem leichtfüßigen Weihnachtsflair so. Aber ja, ist natürlich so in jedem Fall.
Ja gut, aber am Ende des Tages verliebt er sich ja in sie, obwohl er am Ende eigentlich genau weiß, dass sie ja nicht von adligem Blut ist. Und er selber widerspricht auch dann so ein bisschen seinen Eltern, die ja eigentlich auch eine von höherem Blut für ihn haben wollen. Also kann man jetzt drüber streiten. Natürlich wird in dem Film jetzt nicht die komplette Herrschaftsordnung der Region umgekrempelt, das stimmt, aber dass der nicht hinterfragt, ja, gut. Das ist natürlich die Frage, was am Ende der Film halt wollte, ne? Und ich finde.
Ja, einfach ein nettes Märchen erzählen, ne? Natürlich, ja,
klar. Ja, ja, klar.
Ja. Gut, ja. Ich würde sagen, ich kann deine Punkte gut nachvollziehen, aber ich muss auch sagen, dass ich schon diesen, ja, schon verstehen kann, dass er so ist, wie er heute ist oder wie heute gesehen wird.
Hattest du den nochmal gesehen jetzt? Weil wie gesagt, 2021 war es sogar, glaube ich, dein Platz 1 der Weihnachtsfilme.
Ich habe ihn nochmal gesehen noch und ich glaube, ja, ein anderer Film, der auf der Liste ist, ist auch sehr weit oben dabei, aber ich glaube, bisher ist Aschenbrödel doch noch, ja, ich kann es nicht sagen.
Okay.
Schwierig.
Ja, schön. Dann gehen wir weiter zum nächsten Film, würde ich vorschlagen.
Sollen wir noch eine abschließende Wertung eben geben, dann sind wir da auch fein raus mit.
Das also fällt mir jetzt ehrlicherweise schwer. Ich kann aber abschließend nochmal sagen, dass ich auch der Meinung bin, dass es ein netter, niedlicher Feel-Good-Weihnachtsfilm ist, ja, der sicherlich auch seinen Kultstatus irgendwie zurecht hat, aber der mich jetzt persönlich nicht so berührt.
Okay, ja gut, wir müssen ja auch nicht immer Wertung geben hier bei dem Weihnachtsfilm, da hat es ja auch viel mit Nostalgie zu tun und mit ganz persönlichen
Dingen. Das ist ja, ne? Also, das ist genau der Punkt, den ich gerade meinte auch, das ist ja auch immer ein bisschen eine emotionale Frage und so, vielleicht
gut und können so,
wir,
ja.
Genau, Nostalgie spielt da so eine große Rolle, vielleicht verzichten wir heute einfach auf die Punktwertung.
Ja, ich denke auch.
Gut, dann gehen wir weiter, jetzt wir reden ja eigentlich heute nur über Weihnachtsklassiker, sag ich mal, aber wir machen jetzt doch einen zeitlichen Sprung. Kai, magst du den nächsten Film mal vorstellen?
Ja, wir machen einen zeitlichen Sprung und machen auch einen totalen Genresprung, würde ich sagen. Nämlich schauen wir uns jetzt an, und da weiß ich gar nicht, ob er in anderen Ländern, obwohl doch, ja, nee, ist ein Weihnachtsklassiker auch überall, ne? Ich habe gerade gedacht, ob das so ein spezifisch deutsches Phänomen ist.
Nein,
nee, aber ist er
nein.
nicht. Nämlich geht es um Bruce Willis, vielleicht bekanntesten Film, nämlich um Stirb langsam mit Alan Rickman aus dem Jahr 1988. Also machen wir einen Sprung von 15 Jahren tatsächlich.
Also ich glaube, der ist in den USA sogar noch ein größerer Weihnachtsfilm als in Deutschland.
Ja, ja, also war vermutlich recht, ja. Ich habe gerade gedacht, so manchmal gibt es das doch auch, dass so Sachen ganz spezifisch in Deutschland irgendwie nur so einen Kultstatus haben, aber das wird nicht der Fall sein, das stimmt.
Nee.
Gut, ich meine, ich habe den, also der Film spielt ja auch an Weihnachten. Also ich habe früher mal gedacht, so, warum ist es gerade der, aber ja, der Film spielt ja an Weihnachten. Das ist ja bei einer Weihnachtsfeier ist ja der grobe Kontext des Films so ein bisschen. Ne?
So ist es.
Deswegen kann ich es nachvollziehen.
Obwohl der natürlich keine weihnachtliche Stimmung hat, da es ja dort, ich glaube in L.A., spielt er ja, wenn ich mich
nicht irre. Ja, ich meine L.A. ist das ja.
Also da ist es ja eigentlich noch sehr warmes Wetter zu dem Zeitpunkt. Man sieht ja so diese klassischen Sunsets häufiger. Also den Schnee von Aschenbrödel hat er definitiv nicht mehr.
Das stimmt. Die Ästhetik ist zweifelsohne eine andere. Und es ist ja auch ein richtiger Action-Blockbuster der 80er Jahre so. Also natürlich ganz anders. Aber damit sind wir ja jetzt auch angekommen bei einem von Chris' Lieblingsfilmen aller Zeiten. Ne, ich meine, deiner Meinung nach ja einer der besten Actionfilme. Und ich erinnere mich, dass du den immer in sehr hohen Tönen lobst.
Ja, definitiv. Also ich muss aber dazu generell nochmal sagen, dass ich nicht der riesig große Actionfilm-Fan bin. Also es gibt auch viele Actionklassiker, die ich nicht so gut finde wie die Allgemeinheit. Aber der hier ist auf jeden Fall eine der Ausnahmen für mich. Ja, ich finde den grandios. Ich habe den jetzt auch vor ein paar Tagen mir nochmal angesehen.
Ich auch.
Und ist einfach ein extrem unterhaltsamer Film mit einer sehr, sehr cleveren Storyline. Ich versuche es immer kurz zusammenzufassen. Und zwar geht es eben um Bruce Willis, John McClane, der an Heiligabend seine Frau besuchen kommt, die bei dem Unternehmen Nakatomi arbeitet und da ja auf der Karriereleiter relativ weit oben ist. Also ich glaube, sie ist so relativ direkt unter dem Boss. Und er ist aber ein Cop in New York und ist halt eben dann nicht mitgegangen, als er diesen Karriereschritt gemacht hat. Dementsprechend leben sie praktisch getrennt. Aber an Weihnachten leben sie dann eben wieder zusammen, weil sie halt eigentlich auch noch verheiratet sind. Aber man kriegt mit, dass die Ehe ein bisschen kriselt. Und er will sie dann eben am Heiligabend bei ihr in der Firma überraschen und die Wogen ein bisschen glätten. Das ist die Ausgangsposition. Blöderweise überlegen sich aber auch einige Terroristen, beziehungsweise vermeintliche Terroristen, angeführt von Alan Rickman, der spielt den deutschen Hans Gruber. Es sind also alles Deutsche, oder die meisten sind Deutsch, die dort diesen Überfall planen. Eine Geiselnahme dort anzustellen, weil nämlich dieses Nakatomi-Gebäude sehr hoch ist und sie legen es praktisch komplett lahm, sodass sie im 30. Stock festsitzen. Aber sie rechnen natürlich nicht mit John McClane. Ja.
Ja, danke für die kurze Zusammenfassung. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Handlung so grob den meisten bekannt sein könnte. Und ich finde, man merkt ja wirklich, also Stirb langsam ist ja auch, ne, hat ja auch ein mehr oder minder erfolgreiches Franchise noch nach sich gezogen. Also der wirkt ja auch bis in die heutige Zeit noch nach. Und ich finde, man kann auch auf jeden Fall den Kultstatus ablesen, daran, wie häufig der noch popkulturell so referenziert wird heute. Also das ist ja wirklich irgendwie ein Klischee schon, sag ich mal, diese Die Hard Storyline, oder der wird ja auch sehr oft zitiert so. Ja, also ist schon wirklich ein Klassiker, denke ich, kann man sagen so. Und also ich finde den auch wirklich, wirklich unterhaltsam so als Actionfilm. Und der macht schon vieles richtig und das deswegen kann ich das absolut verstehen, dass das so ein Klassiker ist.
Ja, ich denke auch. Ich habe auf jeden Fall beim Gucken den Zweier versucht. Ich habe den jetzt neulich nochmal, also das erste Mal glaube ich sogar gesehen, versucht darauf zu achten, dass er natürlich, also im Kontext der Zeit, aus der er stammt. Also ich glaube, der hat schon damals bahnbrechende Sachen gemacht für einen Actionfilm. Ich fand, der ist aber auch bestimmt eine gute halbe Stunde zu lang in meinen Augen. Ich fand, der hatte doch einige Längen und ich fand den noch gar nicht so gut, muss ich sagen. Also,
oha, ach krass, das ist überraschend.
Also ich fand den schon gut, aber ich bin auch kein riesen Actionfilm-Fan und mir sind da, wie ihr schon sagtet, einige Klischees aufgefallen, die vielleicht damals kein Klischee waren, aber ich bin immer kein Fan von diesem allein gegen alle und dass es jetzt eine originelle Story wäre, kann man jetzt auch nicht behaupten. Vielleicht war es damals so, aber genau, wahrscheinlich, wenn man den heute das erste Mal guckt, kennt man das natürlich schon, aber da kann der Film ja nichts dafür. Deswegen will ich da auch sagen, wenn man ihm im Zeichen der Zeit betrachtet, ist es bestimmt ein sehr, sehr guter Film auf jeden Fall. Ist auch ein guter Actionfilm, aber die haben sich schon Mühe gegeben. Es geht da wirklich einiges in die Luft. Aber genau, ist jetzt kein Film, der mich jetzt nachhaltig beeindruckt hätte, muss ich sagen.
Also, ich finde den extrem spannend, auf jeden Fall. Da, also ja klar, diese Allein-gegen-alle-Nummer, aber es ist ja auch dieses, nicht nur das, es ist ja auch dieses Spiel zwischen Hans Gruber und John McClane, weil ja eigentlich beide sehr intelligent wirken und dann ist es so ein sehr, sehr geiles Spiel zwischen dem Antagonisten und dem Protagonisten. Erst weiß ja der Antagonist gar nicht, dass der Protagonist überhaupt da ist, dann finden sie immer so weiter Sachen übereinander heraus und unterhalten sich ja dann erst übers Walkie-Talkie, aber irgendwann treffen sie dann ja auch aufeinander und dann gibt's ja auch nochmal eine sehr spannende Szene. Ich finde, das ist also auch ein, durch diese Rivalität macht den das nochmal besonders. Und ich finde, also ich persönlich habe auch ein bisschen Höhenangst auf jeden Fall. Und ich finde eigentlich jegliche Szenen, wo, also in Filmen, wo es irgendwie um Höhe geht oder ein Protagonist irgendwie, ne, droht irgendwo runterzufallen, finde ich immer extrem spannend.
Ja.
Und vielleicht hängt es auch daran, dass ich bei einigen Szenen da wirklich den Atem anhalten muss hier bei diesem Film. Und ich finde, er hat auch sehr tolle Nebenfiguren. Man hat Argyle, den Taxifahrer praktisch, der sehr witzig ist. Man hat den Cop, den anderen Cop, der dann irgendwann dazukommt. Auch das, finde ich, ist eine tolle Chemie zwischen dem und Bruce Willis. Und dieses Konzept hat einfach...
L. Powell. Ja, und du hast diese rechte Hand von Hans Gruber, diesen Blonden mit den langen Haaren. Ich finde schon, der hat schon viel Screentime und der kann man auch als gute Nebenfigur bezeichnen, finde ich.
Ja.
Der einfach nicht tot zu kriegen ist.
Von dem er den Bruder am Anfang umbringt,
ja.
Richtig, ja.
Ich muss sagen, weil ich wusste, dass natürlich die Bösewichte in dem Film Deutsche sind, habe ich mir den auf Englisch angeschaut.
Ja.
Und da habe ich mich schon gefragt, warum die nicht einfach ein paar Deutsche mitgenommen haben oder so. Weil das Deutsch, was die sprechen, ist so bodenlos. Habe ich gar nicht verstanden.
Es erfüllt den Zweck für das englischsprachige Publikum.
Nimmst halt Til Schweiger dazu und wie die auch alle aussehen und so. Das ist so herrlich, aber...
Ja, das ist schon ein bisschen witzig.
Ich gebe auch so, diese Dynamik zwischen Hans Gruber und John McClane, die ist schon spannend, das stimmt. Wobei ich muss sagen, Hans Gruber gilt ja wirklich so als eine der, ich sag mal, schlauesten Bösewichte und so. Aber er macht auch schon viele dumme Sachen, ne, im Film.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, Mauritz, wo du den jetzt noch so präsent hast, findest du, dass der gut gealtert ist? Oder sind da irgendwie, weil ich habe ihn jetzt nicht mehr so präsent, sind da auch irgendwie Witze oder Situationen, die jetzt heute nicht mehr so adäquat sind.
Ach so, ich dachte, du meinst jetzt technisch gealtert, weil ich finde, bei beiden hat der Film den Test der Zeit gut bestanden. Also er sieht toll aus.
Technisch finde ich auf jeden Fall Effekte
sind überragend, muss man sagen. Da gibt's gar nichts und ich habe beim Gucken nicht gedacht, so ob man das heute noch so sagen kann, weil wir haben ja vorhin schon so ein bisschen diese Männer-Frauen-Machtdynamik angesprochen, also auch die Ehefrau von John McClane ist jetzt nicht so, ach Hilfe, mich muss einer retten oder so, sondern die zeigt auch schon, es ist wieder so dumm, wenn ich jetzt sage, die zeigt Zähne, ist das wieder so nach Motto, wow, eine Frau, die ein bisschen was, ne, aber ihr wisst, wie ich das meine, also die ist nicht die klassische, die halt gerettet werden muss, so mäßig, ne, also
ja,
also klar, muss sie im Endeffekt schon, aber ne,
sie ist nicht diese klassische Dame in Distress. Ja,
sie hat trotzdem Charakter. Es ist wirklich, wenn man darüber mal so spricht, so krass, wie man das immer so betont, so, dass das schon reicht, damit es so eine starke Frauenfigur eigentlich ist. Ne?
Ja, aber ich finde, der Film macht auch noch was anderes. Und zwar geht es ja auch darum, sie haben sich ja zerstritten, weil ja John McClane praktisch ihrer Karriere nicht supportive genug war. Und John McClane hat ja auch so ein bisschen älteres Rollenbild noch und das spricht sie ja auch an am Anfang. Sie sagt dann ja auch, ja, ich weiß schon, wie ich nach deiner Vorstellung sein sollte, ne, so dass sie halt die Hausfrau sein sollte und so.
Ja.
Und er gibt das ja dann auch zu am Ende, wo er dann nochmal denkt, dass er es nicht schafft und wo er mit dem Cop über Walkie-Talkie redet und sagt, er sagt, es tut mir leid und so, dass ich nicht mehr unterstützt habe bei ihrer Karriere. Also ich finde, das wird da schon auf jeden Fall thematisiert und angesprochen und da finde ich, für Ende der 80er ist er da schon sehr weit.
Ja, nee, das stimmt. Das würde ich unterschreiben.
Zusammen mit, wie heißt der nochmal, mit Arnold Schwarzenegger von James Cameron?
Boah. Gute Frage. Also ich weiß, welchen du meinst, aber da komme ich jetzt nicht drauf.
True Lies, genau. Ich finde, zusammen mit True Lies ist das schon einer der wohl so progressivsten Actionfilme der Zeit. Weil bei True Lies ist es ja so, dass ja dann eben rauskommt, Arnold denkt ja, er wäre der Einzige, aber seine Frau ist ja auch praktisch eine super Spionin undercover. Also das ist ja praktisch die Krux an dem Film. Ich finde, die beiden sind für Actionfilme der Zeit schon sehr progressiv.
Ja, auf jeden Fall. Wollen wir zu unseren abschließenden Fazits kommen, zu Stirb
langsam? Ja.
Möchtest du anfangen, Chris?
Gut, dann fange ich doch mal an. Also ich finde, das ist immer noch einer der besten Actionfilme überhaupt. Ich finde, die Action ist sehr, sehr gut gealtert. Es ist ja auch eigentlich fast alles praktisch gemacht hier. Also es gibt wenig Computereffekte, von daher sieht das auch alles noch super gut aus. Ich finde den mega spannend. Ich finde die Dynamik richtig gut. Klar, er hat ein paar Klischees. Er hat auch ein paar Szenen zum Beispiel, wo der Antagonist und der Protagonist am Ende aufeinandertreffen. Und dann ist es natürlich so, dass der Antagonist ihn schon erschießen könnte, aber natürlich nochmal redet und zu lange wartet und so weiter und so fort. Also diese Klischees gibt es ja auf jeden Fall. Aber ich finde, das kann man auf jeden Fall verzeihen. Ich finde, so eine gewisse Cheesiness ist da auch in Ordnung, weil es ist halt auch immer noch ein Film. Und ich finde, der ist mega inszeniert. Ich finde, der hat tolle Figuren. Vielleicht hätte er ein bisschen kürzer sein können. Man hätte vielleicht ein paar Szenen rausschneiden können. Aber wäre für mich persönlich auch nicht notwendig, weil ich finde den von vorn bis hinten eigentlich unterhaltsam. Und ja, ich finde nur, er hat nicht so die absolute Weihnachtsstimmung, obwohl er ein Weihnachtsfilm ist, obwohl er an Weihnachten spielt. Eigentlich ist das auch das Einzige, was ihn mit Weihnachten verbindet, dass er eben an Weihnachten spielt. Und ich finde, er hat einen mega geilen Soundtrack, weil er die 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven zum Beispiel benutzt. Und zwar auch in abgeänderter Form. Und ansonsten finde ich den Soundtrack auch sehr, sehr geil. Ja, top Film.
Ja, auf jeden Fall. Nice. Ich wollte auch nicht, vielleicht klangen meine Worte gerade auch zu negativ. Es ist natürlich trotzdem ein sehr starker Actionfilm. Du hast gerade eigentlich schon alles gesagt. Hat den Kultstatus wohl auch zurecht und hat, glaube ich, auch einige, also war bahnbrechend zu seiner Zeit, gehe ich schon von aus.
Ja, ich finde ihn auf jeden Fall auch wirklich bockstark und ich mag auch gerne diesen Kontrast, sage ich mal, dieses rauen Actionfilms mit dieser weihnachtlichen Stimmung, in der man sich den dann anschaut, wenn man den so richtig irgendwie eingekuschelt auf der Couch mit ein bisschen Popcorn oder so schaut, das gefällt mir sehr, ist ja auch schon ein bisschen durchgekommen bei meinem Film Das Schweigen der Lämmer in der ersten Weihnachts-Special-Folge. Ja, und ich finde ihn wirklich höchst unterhaltsam und guter, stabiler Weihnachtsfilm. An dieser Stelle auch nochmal Shoutout an Bruce Willis, dem es ja gesundheitlich leider aktuell nicht so gut geht.
Ja, genau. Wenn du das hörst, genau. gute Besserung und ja, genau, alles Gute für dich.
Ja, alles Gute an Bruce Willis und seine Familie.
Gibt's übrigens bei Disney Plus den Film. Und Aschenbrödel kann man sogar im öffentlich-rechtlichen Stream, meine ich sogar.
Ja, wahrscheinlich in der Mediathek oder so
auch. Ja, gehe ich stark von aus. Okay.
Wunderbar. Nice, dann.
Jetzt gibt's einen ganz kleinen Zeitsprung nur, ne?
Ganz kleinen Zeitsprung, dieses Mal geht's nur ein Jahr weiter. Und wir haben ja jetzt so ein bisschen eure beiden Picks, sag ich mal, beleuchtet. Dieses Mal kommt der nächste Film von mir. Nämlich geht es um den Film mit dem deutschen Titel Schöne Bescherung, im Englischen Christmas Vacation, mit Chevy Chase als Clark Griswold. Und das ist Teil dieser, ich weiß nicht, wie vielen Leuten das bekannt ist, das ist Teil dieser Griswold Reihe, also diese Vacation Series irgendwie, ja, was irgendwie so eine Comedy-Reihe ist, über so eine typische amerikanische Mittelschichtsfamilie, bei denen irgendwie immer ganz viel schief geht und es ist alles so sehr slapstickartig und sehr flach und sehr lustig und das ist eben der Weihnachtsableger. Ja, und so grob zusammengefasst geht es eben um diese Familie Griswold, irgendwie angeführt so von dem Vater Clark Griswold von Chevy Chase gespielt, der irgendwie so ein sehr ambitionierter Typ ist, der aber auch irgendwie einen scheiß Job hat und eine ganz irre gestörte Verwandtschaft und dann kommt irgendwie zu Weihnachten alles zusammen, dass er das beste Weihnachtsfest abliefern will, aber es geht irgendwie ganz viel schief und so. Und ja, das ist so ein bisschen die Parodie, sage ich mal, auf so bürgerliche Familienzusammenkünfte. Das würde ich dazu sagen. Habt ihr den denn gesehen, Jungs?
Ja.
Ich nicht und ich habe auch, glaube ich, noch nie was davon bewusst gehört. Der ist an mir komplett
vorbeigegangen. Also ich glaube, es ist bei dieser Vacation Series auch tatsächlich so, also der läuft schon auch jedes Jahr im Fernsehen so, aber eher auf so drittklassigen Programmen irgendwie so auf Kabel 1 oder so kann man den bestimmt mal finden. Kein Disrespect Kabel 1. Ich glaube, da ist es auch wirklich so.
Das war voll der Disrespect an Kabel 1.
Ja, keine Ahnung.
Klassische Programme.
Sorry, Kabel 1. Ihr wisst, wie ich es meine.
Ja, Kabel 1, wenn ihr das hört, liebe Grüße, wir meinen das nicht so.
Liebe Grüße, haut uns trotzdem an mit dem Sponsoring, Kabel 1.
Ich wollte sagen, wir sind einer Kooperation trotzdem nicht abgeneigt.
Wir sind, nein, du absolut nicht. Sendet den auch gerne weiter. Aber auf jeden Fall wollte ich sagen, der ist jetzt vielleicht hier in Deutschland oder generell diese Serie ist vielleicht jetzt nicht so bekannt. Das ist vielleicht wirklich mehr so ein Ami-Hype-Ding, kann ich mir so vorstellen. Also ich würde schon sagen, dass der von unserer heutigen Auswahl auf jeden Fall hier den geringsten Kultstatus besitzt.
In Deutschland meinst du jetzt?
Ja.
Ja.
Ja, Chris, wie findest du den denn?
Das denke ich auch, dass der nicht so einen hohen Kurzstatus hier hat. Also das ist ja, ich meine, diese National Lampoon heißt das ja, ne? National Lampoon's Vacation, National Lampoon's Christmas Vacation und so weiter. So heißen die
ja. Ah, National Lampoon. Ich habe gedacht, das heißt immer nur Vacation. Ja, du hast recht.
National Lampoon's Christmas Vacation heißt das. Ja. Auf Deutsch hießen die Filme am Anfang die Schrillen Vier auf Achse. Also die Schrillen Vier war so der, so hieß die auf Deutsch. Genau, da gab es noch die Schrillen Vier in Las Vegas, Schöne Bescherung, Hilfe, die Amis kommen und Schöne Bescherung 2. Und es gab dann nochmal ein Remake mit Ed Helms 2015.
Genau, der den Cousin, glaube ich, spielte von Clark Griswold. Oder den Bruder, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall wird deutlich, dass das wieder so ein Fall ist für die schlimmsten deutschen
Untertitel. Ja, den Sohn tatsächlich. Den Sohn, also er spielt den Rusty, der in diesem Film von
Johnny Galecki gespielt wird. Ja, nee, dann hab ich's verwechselt mit einem anderen, okay.
Okay.
Ja, Chris, erzähl mal, wie findest du den denn?
Ah, ich finde den ganz lustig, aber ich habe den letztes Jahr geguckt und ich weiß gar nicht mehr so viel, muss ich sagen.
Okay, also dann, ja.
Also ich mag auf jeden Fall den Chevy Chase. Ich finde den eigentlich so ganz witzig. Ich weiß nicht, hast du mal Community geguckt?
Ja, also Chevy Chase soll ja ein sehr schwieriger Mensch sein, so, ja. Aber ich finde den auch in Community äußerst lustig.
In Community ist der mega witzig und hier eigentlich auch. Und natürlich im legendären Musikvideo von You Can Call Me Al.
Okay, interessant, ja. Ja, aber auf jeden Fall zu dem Film. Also ich kann sagen, das ist für mich ein fest verankerter Weihnachtsklassiker, weil ich den auch wirklich irgendwie seit Kindestagen fast jedes Jahr einmal gesehen habe oder so nebenbei laufen hatte. Ich muss aber auch eingestehen, also der Film ist jetzt wirklich kein Meisterwerk und auch jetzt kein grandioser Klassiker. Der Humor ist wirklich sehr, sehr flach. und es ist wirklich alles so sehr slapstickartig und es ist auch so, also manche Witze zünden auch richtig gut, finde ich, dann auch irgendwie durch die schauspielerische Leistung des Casts, weil es einfach so unverhofft dann ist, aber andere Sachen sind auch wirklich sehr, sehr flach und zünden auch nicht so gut. Und es gibt auch definitiv einige Dialoge oder Szenen oder Pointen, die nicht so gut gealtert sind, würde ich sagen. Also die ja heute ein bisschen aus der Zeit gefallen sind und die man dann so ein bisschen, ja, so auf diese Thomas Gottschalk-Weise so ein bisschen müde, peinlich berührt weglächeln muss. Aber alles in allem, ja, das ist für mich, kickt da einfach, glaube ich, der Nostalgiefaktor so. Ich finde ihn einfach irgendwie drollig, den Film, und guck mir den auch immer relativ gerne noch an, so, ja. Aber es ist jetzt wirklich, also der stinkt schon ein bisschen ab, so verglichen mit den restlichen Filmen, die wir bis jetzt hatten, so muss ich schon zugestehen.
Ja, also ich finde den so ein bisschen episodenhaft.
Ja, irgendwie. Ist ja auch.
Und das,
ja,
finde ich ein bisschen schade, weil ich mag eigentlich, ich mag total gerne Filme, wo Leute versuchen, also Komödien, wo Leute versuchen, irgendwas richtig gut hinzukriegen, aber es geht dann alles schief. Das finde ich eigentlich immer einen netten Ansatz für eine Komödie. Und ja, das ist ja hier auch so. Er will ja so dieses perfekte Weihnachtsfest feiern, was ja dann immer in die Hose geht. Aber ich finde, dieses Episodenhafte schwächt das so ein bisschen ab. Aber es gibt dann halt Sketche, also es fühlt sich so ein bisschen an wie so Sketche, ne?
Und ja, es gibt das, ja, voll.
Welche, die sind besser, und es gibt da welche, die sind ein bisschen schlechter, aber ich finde den ganz witzig. Ich finde, man kann den gucken, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte den jetzt auch nicht komplett kleinreden, so. Man kann sich den auf jeden Fall geben. Mauritz, ich kann mir auch wirklich vorstellen, wenn wir den gucken würden, so mit ein paar Bierchen, so, dass du den wirklich richtig lustig fändest, so, weil es wirklich teilweise einfach alles extrem bescheuert ist, was passiert.
Ja, also ich habe wirklich, wir können das gerne machen, ich habe aber einfach wirklich noch nie was davon gehört, das ist das Problem. Ich hatte gar nicht die Chance, den mal zu gucken, weil ich den noch nie gehört habe.
Ja, es ist wirklich so, ich glaube, der ist, also ich, der muss ja dadurch, dafür, dass er jedes Jahr irgendwie gespielt wird, ein bisschen Anklang finden, so.
Ja.
Aber ich glaube, der ist schon relativ unbekannt.
So. Also dieses Filmplakat, also ich habe hier nur ein Plakat offen, wo er einen Elektroschock bekommt auf dem Dach. Das, ja. Da klingelt es schon ganz dunkel, aber hat natürlich auch wirklich den generischsten Filmtitel überhaupt für so einen Weihnachtsfilm, ne? Also ist jetzt natürlich niemand, was, also
auf Deutsch, ja.
Auf Deutsch. Nichts, was jetzt groß rausstechen würde, ne?
Ach, ich finde aber auch, das ist so witzig, weiß ich nicht, der Film parodiert ja auch ein bisschen dieses amerikanische, kleinbürgerliche,
ja, der ist bestimmt
christliche
gut.
Irgendwie so, das ist auch alles ein bisschen dadurch, dass das da so ein bisschen durch den Schmutz gezogen wird, also es ist einfach irgendwie witzig so. Kleiner Fun-Fact noch, den ich sehr spannend finde, der ist sicherlich auch für Chris sehr spannend. Chris, weißt du, wer die Musik für den Film komponiert hat?
Nein.
Angelo Badalamenti.
Ach krass.
Ist crazy, ne? Witzig. Das, ja, habe ich, glaube ich, auch letztes Jahr oder so, als der Abspann lief, das erste Mal gesehen. Rest in Peace, Angelo Badalamenti. Heute, nee, nicht heute, aber fast heute, letzte Woche vor einem Jahr verstorben. Ja, da war ich auch richtig, baff, als ich das gesehen habe.
Einer der besten Komponisten unserer Zeit.
Auf jeden Fall. That's tearing my heart out, Angelo. Ja, hat David Lynch mal gesagt an der Stelle. Ja, ich würde sagen, Chris, willst du noch abschließend was sagen?
Ich wollte nur noch mal den Hinweis geben und dann auch noch mal zu den vorhergegangenen Filmen. Aktuell kann man auch an dich, Mauritz, den Film streamen bei Prime Video, bei RTL Plus und bei Wow von Sky. Also falls ihr den euch angucken möchtet, nachholen möchtet.
Den müssen wir mal gemeinsam gucken.
Ja, ich glaube, das könnte wirklich lustig werden, Maus.
Ja. Genau, und Aschenbrödel gibt's gerade bei Netflix und stirbt langsam bei Disney Plus.
Ja, ja, danke dir auf jeden Fall für die Streaming-Tipps nochmal. Genau, ich glaube, da ist dann zu Schöne Bescherung auch alles gesagt mit. Dann
gehen wir noch ein Jahr weiter, ne?
Ja.
Genau.
Wieder ein kleiner Sprung. Noch ganz kleine Sprung. Genau. Wieder zu einer Weihnachtskomödie, die ich wirklich letzte Woche das allererste Mal gesehen habe.
Das ist krass.
Wo ich auch sagen muss, da war ich selber nicht ganz im Klaren, warum das eigentlich so war. Es geht um Kevin allein zu Hause, Home Alone. Vielleicht der größte Weihnachtsfilm weltweit, ich kann es nicht.
Vielleicht, ich weiß es nicht.
Also, ja, keine Ahnung. Also streitbar, ob das international, ob das so ist, aber es könnte halt sein.
In der westlichen Welt.
In der vielleicht, ja. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr bekannter, sehr kultiger Weihnachtsfilm.
Und auch ein sehr guter, finde ich.
Ja, du hast ihn ja kürzlich gesehen. Worum geht es denn, falls jemand Kevin allein zu Hause nicht kennt?
Also man muss wirklich sagen, es ist einer dieser einer der ganz wenigen Filme, wo der Titel schon die ganze Handlung perfekt zusammenfasst. Ja, Kevin lebt in einem mit seiner Familie in einem großen Haus. Ja, und seine komplette Familie möchte nach Paris über Weihnachten fliegen. Aber er hat am Abend vorher einen Streit, wo er zu Unrecht von allen ständig ja, als schwarzes Schaf, als Schuldiger, also man muss einfach so klar sagen, alle hassen ihn einfach am Anfang. Ne? Und er wird echt unfair behandelt, so. Das ist ganz spannend, weil diesem Schicksal ja auch Kevins heutzutage oft manchmal so ein bisschen, nein, ich möchte jetzt hier keinen Kevin-Shame betreiben, aber ich finde ganz spannend, der Film hat ja so ein bisschen losgetreten, dass sein Name noch populärer wird. Und ja, ich treffe die jetzt voll ab. Auf jeden Fall geht er deswegen auf den Dachboden verbannt sozusagen oder für den Abend. Und am nächsten Morgen, wenn alle nach Paris aufbrechen, vergessen sie ihn einfach, weil sie einfach nur, es ist eine recht große Familie, muss man sagen. Der Bruder vom Vater ist auch noch dabei, also Kevins Onkel, glaube ich, ist das, glaube ich. Und die zählen einfach nur die Leute insgesamt und gucken nicht, wer einzeln da ist. Und man muss sagen, da hat die Familie ein bisschen reingekackt, weil die haben Kevin halt vergessen. Ne? Und das ist natürlich dann auch Auslöser für die restliche Handlung des Films, denn erst im Flieger, schon in der Luft, merkt die Mutter, dass Kevin gar nicht dabei ist. Ist schon, muss man sagen, ein bisschen unrealistisch, oder Jungs? Sag mal ehrlich.
Also nee. Da gehen bei mir sofort alle Alarmsignale an wegen... Da gehen sofort bei mir alle Alarmsignale an wegen Kindeswohlgefährdung so. Aber das ist wirklich schon insane so.
Vor allem die Mutter sitzt auch so im Flieger. Also irgendwas, ich kann es nicht sagen. Irgendwas.
Aber naja, sie sind ja auch extrem viele und sie fahren ja auch mit zwei Bussen und die Mutter ist ja in einem anderen Bus.
Ja.
Dann. Ne? Na gut. Und also. Die Tochter hat ja gezählt und sie hat halt den Nachbarsjungen mitgezählt. Aber, ich finde,
aber man weiß ja,
es ist ja schon mal passiert. Es werden ja auch Kinder vergessen, so an Raststätten und so. Es passiert ja.
Passiert.
Ich hätte sofort beim Jugendamt angerufen.
Auf jeden Fall ist Kevin dann allein zu Hause und kommt damit dann auch ganz gut klar nach einer gewissen Zeit. Hat den Spaß seines Lebens eigentlich. Doch dann haben es zwei Einbrecher auf das Haus abgesehen. Einer davon einfach Joe Pesci. Also als ich das im Vorspann gesehen habe, ich dachte, wie, der spielt damit. Und es ist so geisteskrank, da sieht man mal die Range von dem
Typen. Ob du das nicht wusstest.
Wusste ich nicht. Und der hat im selben Jahr bei Goodfellas mitgespielt. Im selben
Jahr. Das ist wirklich aus demselben Jahr.
Das ist wirklich die heftigste Range, die jemals ein Schauspieler, glaube ich, geleistet hat in einem Jahr. Also unglaublich. Vielleicht gibt es krassere Fälle, aber das fand ich schon sehr, sehr kurios, sage ich jetzt mal.
Das ist wirklich ein kurioser Umstand, ja.
Und bin jetzt auch schon mittlerweile in den mittleren 20ern angelangt und trotzdem habe ich bei diesem Film mehrfach herzhaft laut gelacht. Zum Beispiel die Stelle, wo Joe Pescis Figur fast verbrannt wird. Und dann dieser Schrei mit der Mimik, herrlich. Oder auch ganz, ich muss wirklich sagen, ich dachte erst, es wäre so ein... Also der Humor in dem Film ist tatsächlich teilweise sehr intelligent, ne? Also die Pizzaboten-Szene, wo Kevin eine Pizza bestellt und aber durch einen Film, einen alten Actionfilm sozusagen, den Dialog mit dem Pizzaboten abspielen lässt. Also das ist sehr, sehr stark gemacht tatsächlich. Fand ich sehr gut.
Ja,
hat er die Aufgabe, die Einbrecher abzuwehren, genau, um die Handlung abzuschließen, aber viele werden den Film ja auch schon kennen, ne?
Ja, ich glaube auch. Also der Film hat ja auch wirklich einen großen Kultstatus in Deutschland. Ich glaube, den haben wirklich auch viele, die jetzt zuhören, schon gesehen. Und Du hast ja schon einiges gesagt. Also der ist ja wirklich ein, ja, keine Ahnung, komödiantisches Feuerwerk eigentlich so. Ja, und der ist ja wirklich so bekannt irgendwie. Das ist ja wirklich schon so klischeehaft auch alles. Dieses ganze Kevin allein zu Szenario oder wie oft das auch referenziert wird, das ist schon crazy auf jeden Fall, der Impact, den der auch hatte, finde ich.
Und sei mal ehrlich, wie krank ist dieses Haus?
Ich wollte es wirklich sagen, man muss sich einfach die Frage stellen, was Kevins Vater für einen Beruf hat, dass er für eine Familie dieser Größe einen Paris-Urlaub über Weihnachten buchen kann und die in diesem Haus wohnen. Also es ist wirklich nicht mehr normal.
Nee.
Es ist wirklich komplett absurd. Also der Vater von Kevin muss irgendwie CEO irgendwo sein eigentlich.
Ja. Auch ganz stark diese leichte Horroraspekt. Also wirkliche Szene mit der Spinne von Kevins Bruder hat mich komplett fertig gemacht. Also wie gruselig die ganze Zeit rumkrabbelt. Ganz, ganz schlimm. Und auch was für ein... Also ich meine, gut, klar, in Amerika gibt es ja dieses Gesetz quasi mehr Home is my castle, ne? Aber wie brutal und skrupellos Kevin mit diesen Einbrechern umgeht. Also alleine, also es gab wirklich 2, 3, 4 Stellen im Film, wo die Einbrecher eigentlich mindestens schwer verletzt hätten werden müssen. Also ich denke an die Szene mit der vermissten Treppe, wo der eine wirklich quasi, wenn er Pech hat, im Hinterkopf auf der Treppe landen müsste und dann halt einfach tot ist. Oder wo er diesen gefüllten Metalleimer in die Fresse haut. Also der Film ist nicht sehr
realistisch.
Oder wo Joe Pesci eben wirklich einfach, er wird einfach angezündet. Und kennt ihr die Saw-Theorie, dass Kevin Einzuhaus einfach das Prequel ist zur Saw-Reihe?
Also ganz ehrlich, bei den Sachen, die er sich da ausdenkt, man könnte es sich wirklich vorstellen, weil Kevin ist wirklich einfach so ein kleiner Sadist. Ne?
Und vor allem dieser originale Jigsaw sieht auch wirklich ganz genauso aus wie Kevin als Opa. Das ist so
wirklich, das ist es könnte wirklich richtig gut sein.
Wie perfekt auch die Fallen sind und so. Boah.
Richtig lustig finde ich auch die Tatsache, dass Joe Pesci im Englischen, wenn er dann so seine Zornesanfälle hat, ja, so eine Fantasiesprache spricht, um eigentlich nicht zu fluchen praktisch. Ja. Weil er ja auch sehr bekannt ist dafür, dass er oft irgendwie Fuck sagt oder sehr, sehr kreativ, sehr viel flucht. Und das finde ich einfach richtig lustig, auch nochmal so vor diesem Hintergrund mit Goodfellas so, dass er wahrscheinlich so direkt danach oder so das gedreht hat und so war, scheiße, ich bin im Kinderfilm, ich kann es jetzt nicht machen. Und dann einfach so Mambo-Jumbo labert.
Ja, da passen die richtig gut auf, ne? Auch wie schlau der auch, aber auch als Charakter ist, ne? Mit, dass er erst als Polizist das Haus so ausspielen wird und kein Look so wirklich, ne? Sehr, 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 sehr spannend. Und ich muss sagen, was ich im Vorfeld des Films nicht wusste, dieser richtig spannende Storyteil mit dem Nachbarn, den alle als Serienmörder betiteln, der aber eigentlich wegen Weihnachten mal richtig traurig ist und der dann durch Kevin, also dieses Gespräch zwischen ihm und Kevin in der Kirche, ey, also so stark und als dann am Ende, jetzt nicht spoilern, aber es gibt vielleicht sogar ein Happy End für ihn und das hat mich richtig mitgenommen. Also der ganze Story-Arc rund um diesen Nachbarn fand ich richtig, richtig stark, weil auch immer nur so ganz leicht immer nur so, also das ist wirklich so nebenbei und so, später kriegt er noch eine wichtige Rolle, aber fand ich schon sehr, sehr gut. Also wirklich, also der Film ist ein ganz schöner Mix aus emotional, aber natürlich auch eben Humor, aber eben wirklich auch die Szenen, die dann emotionaler sind, die hitten auch richtig. Also auch als dann die Familie Kevin irgendwann wieder sieht und so, das hat einen schon berührt, fand ich.
Ja, bisschen so emotionale, weihnachtliche Aspekte auch drin. Eine Szene, die auch, also ich weiß nicht, ob sie im anderen Teil der Reihe ist oder in diesem, aber die richtig, richtig schlecht gealtert ist, wo man wirklich merkt, dass der Film aus einer anderen Zeit ist, ist, aber ich meine, es ist in diesem, wo die Familie dann so an den Flughafen kommt und so rusht und eigentlich die schon zu knapp sind. Und dann ist das wirklich noch so, dass so dieser Flughafenbeamte wirklich so ist, ah ja, kommen Sie noch eben schnell rein, ja, kommen Sie noch schnell rein aufs Flugzeug. So, das ist wirklich so pre-9-11 Flugbetrieb einfach. Das fand ich richtig witzig, so. Ja, denk mal drüber nach. Ey, es ist so, denk mal drüber nach. Das ist wirklich so, ah ja, kommen Sie noch schnell eben. Ja.
Ja, heute musst du so 3 Stunden vorher da sein. Kommen Sie noch schnell.
Ja, es ist wirklich unmöglich so, aber das finde ich richtig krass, wie das so richtig normal war damals. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das ist richtig, da denkt man wirklich gar nicht drüber nach, so, ja.
Und was ich eben ganz spannend finde, ist wirklich dieser, ja, Einfluss auf die Gesellschaft. Also danach wurde wirklich der Name Kevin überall beliebter und es gibt da wirklich dieses Kevinismus-Phänomen, dass Leute, die ja Kevin heißen, von Lehrkräften etc., ne, immer als so ein bisschen, also Kevin ist ja ein bisschen der Name, gilt ja so, ne, für Leute, die, ja, ich will es gar nicht aussprechen, ne, weil ich das nicht reproduzieren möchte, aber das wundert mich so, weil...
Ja, ist ein bisschen vorbelasteter, ne? Name.
Genau,
so,
genau. Obwohl Kevin
ja.
In dem Film halt voll das Genie ist eigentlich. Der ist eigentlich hochbegabt, der ist ultra schlau. So. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Also,
absolut.
Also klar, am Anfang des Films ist er so dieses Wein, diese nervende, wirklich eine weinerliche Kind und so. Aber in diesen 2-3 Tagen alleine reift er so um 3 Jahre gefühlt und am Ende ist er so der reflektierteste Junge aller Zeiten. So. Also fand ich schon... Geht schon ans Herz. Und ich freue mich auch schon auf die Fortsetzung. Die muss ich auch noch gucken. Mit Donald Trump und so.
Ja.
Das wird Spaß.
Ja, das stimmt.
Ein Cameo-Auftritt. Ja, ich sag auch noch mal was zum Film.
Danke.
Ja, okay. Oder wolltest du noch was sagen?
Ich habe alles gesagt. Sorry, dass ich so viel geredet habe.
Also, ich habe auch noch mal ein Fun-Fact direkt. Und zwar... habe ich gerade gelesen. Joe Pesci deliberately avoided Macaulay Culkin on set because he wanted Culkin to think he was mean. Also, Joe Pesci hat den Darsteller von Kevin allein zu Hause auf dem am Set gemieden, weil er wollte, dass er wirklich denkt, er ist ein böser Einbrecher. Was ich einen netten Fun-Fact finde. Vielleicht hat ja auch Macaulay Culkin schon vorher Goodfellas gesehen. Wer weiß. Ich weiß gar nicht, wer, aber eigentlich müsste Goodfellas vorher im Jahr rausgekommen sein, weil das ist ja ein Weihnachtsfilm, ne?
Eigentlich, ja, wahrscheinlich eigentlich, ja.
Ist ja auch egal. Jedenfalls, ich habe den Film jetzt kürzlich nochmal gesehen. Ich hatte den auch wirklich schon 12 Jahre oder so bestimmt nicht gesehen. Aber was mich tatsächlich gewundert hat, ist, dass ja diese ganze Geschichte mit den Einbrechern und den Fallen, die er stellt und wo man ja eigentlich, wenn man über diesen Film spricht, geht es ja darum, was der sich so für Fallen ausdenkt und so. Das ist ja wirklich nur die letzten 15 oder 20 Minuten. Das ist ja total wenig eigentlich nur. Total geringer Anteil in diesem Film. Ne?
Da habe ich auch überrascht. Das ist ja auch viel mehr.
Eigentlich nur das Finale. Ich meine, er kommt ja schon direkt vor. Joe Pesci gibt sich ja schon direkt als Polizist aus am Anfang.
Ja.
Und die lauern dann natürlich auch die ganze Zeit. Aber dass er diese Fallen stellt, ist ja wirklich erst nach diesem Gespräch mit dem Nachbarn in der Kirche. Und ja, also klar, was der sich da so ausdenkt, ist, das würde man, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr so umsetzen können, weil das natürlich schon extrem brutal ist, ne? Auch wenn das so Slapstick natürlich ist.
Ja, ja.
Aber es ist schon ziemlich brutal. Und ja. Aber ich finde, der Großteil des Films, ich mag eigentlich tatsächlich auch so die erste Hälfte lieber oder die erste Stunde oder so, wo er halt, weil er eigentlich ja so diesen Geist der Weihnacht dann auch so ein bisschen realisiert und wie wichtig ihm eigentlich dann doch ja seine Familie ist, auch mit dem Opa da und so. Ist natürlich auch klischeehaft und so, aber es ist ja, das ist ja so ein bisschen diese Weihnachtsmessage, die dann ja auch viele Filme dann rüberbringen. Und das ist ja auch eigentlich ganz schön, dass seine Familie ihn eigentlich die ganze Zeit genervt hat, aber dann wünscht er sich ja doch nichts anderes, als dass sie wieder zurückkehren. Und das finde ich eigentlich am Film den schöneren Aspekt, als tatsächlich diese Folter, die er dann mit den Einbrechern am Ende da macht. Also diese Geschichte mit dem Nachbarn und mit der Versöhnung und so, das finde ich irgendwie, passt für mich mehr so zu Weihnachten.
Aber das zeigt ja auch, finde ich, so ein bisschen, dass der Film auch tatsächlich unterschiedliche Altersklassen auch ein bisschen anspricht. Was ja jetzt nicht allen klassischen Kinderfilmen so gut gelingt, würde ich sagen.
Ja, da hat schon was für jeden was dabei auf jeden Fall.
Ja, würdet ihr dann sagen, es ist ein klassischer Kinderfilm? Ich meine, ein Kind ist ein Protagonist.
Ja, also ich würde schon sagen, dass der sich, also ich würde schon sagen, dass der wahrscheinlich intendiert war, so für eine relativ junge Audience so, aber dass eben ja der so auch den Test der Zeit relativ gut bestanden hat, weil er eben auch für Erwachsene unterhaltsam ist.
Ja, ich fand den auch sehr gut guckbar.
Aber er ist tatsächlich auch ab 12.
Ja, das ist schon
ja, gut
ist schon in Deutschland. Ne? Ja.
Aber mit Parental, ne? Wenn die Eltern dabei sind, dann geht das schon in Ordnung, finde ich.
Parental Advisory.
Genau, ja. Genau. Nee, wunderbar. Dann haben wir doch einen schönen, noch ein paar schöne Filme hier gefunden für die Weihnachtszeit.
Ja, und vielleicht ist auch noch der ein oder andere Film für euch dabei, den ihr noch nicht geschaut habt zu Weihnachten. Und vielleicht sagt ihr ja jetzt, ja, den nach dem Lichtspiel aus Talk muss ich mir den auf jeden Fall noch anschauen. Das würde uns natürlich sehr freuen.
Ja, Kevin Alleins Haus gibt es übrigens auch bei Disney Plus zu sehen. Da habe ich ihn auch gesehen. Vielleicht genau. Dann auch beim anderen Streamingdienst, aber auf jeden Fall bei Disney Plus.
Perfekt, ja. Vielen Dank.
Ich sage auch noch mal abschließend, ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen schöne Festtage. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen einstimmen mit diesem zweiten Weihnachtsspecial von uns. Und vielen Dank, dass ihr uns jetzt schon seit 3 Jahren fast hier begleitet und hört. Und bis ins nächste Jahr.
Genau. Fröhliche Weihnachten und guten Rutsch. Mach's gut, ihr Lieben.
Von mir auch und bis dann.